Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Höre ich von technischem Fortschritt in der Augenheilkunde, fällt oft der Name Dr. Paul Hirak. Wir haben ihn heute in der Sendung. Hallo, können Sie sich bitte kurz vorstellen?
Ja, hallo, guten Tag. Ja, ich bin seit 20 Jahren Augenarzt in Linz. Mein Schwerpunkt liegt ganz klar in der Augenchirurgie. Und selbst wenn man sich das bei einem so kleinen Fach wie der Augenheilkunde nicht vorstellen kann, ist es trotzdem mittlerweile so, dass auch hier sehr, sehr starke Spezialisierung Einzug gehalten hat. Und mein Schwerpunkt liegt einerseits auf der Augenlaserchirurgie, auf der Chirurgie von Fehlsichtigkeiten mit chirurgischen Mitteln, aber auch in der Linsenchirurgie, Thema grauer Star, Sonderlinsen und im Bereich der Hornhautchirurgie, Hornhauttransplantationen, schichtweise Hornhauttransplantationen. Insgesamt spricht man da von der sogenannten Vorderabschnittschirurgie. Es gibt dann auch noch einen hinteren Abschnitt, wo es dann um die Netzhaut geht. Ein Bereich, den ich nicht abdecke in meinem Spektrum.
Wir verbringen immer mehr Zeit vor Bildschirmen. Die Fehlsichtigkeit nimmt zu. Merken Sie das auch in Ihrer Praxis?
Ja, definitiv. Also wie ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, das kann man vielleicht mal wirklich an einem ganz banalen Beispiel festmachen. Und jemand hat gesagt in seinem Umfeld, ich möchte mich lasern lassen oder ich überlege, meine Fehlsichtigkeit lasern zu lassen, haben damals alle gesagt, bist du wahnsinnig, ein gesundes Auge operieren, wie kommt man auf so eine Idee? Und heute ist das absolut etabliert. Jeder kennt Leute, die gelasert sind, jeder weiß, dass das funktioniert. Also sozusagen die Akzeptanz ist extrem gestiegen, die Zahlen sind extrem gestiegen, das merken auch wir. Einerseits, andererseits, wenn man jetzt Österreich vergleicht mit anderen Ländern, speziell im asiatischen Raum, dann ist das bei uns immer noch vergleichsweise ein Minderheitenprogramm. Das liegt, hat verschiedene Ursachen, aber nicht zuletzt auch deshalb, weil in asiatischen Ländern, wenn Sie an Südkorea denken, eben aufgrund der von Ihnen beschriebenen Umstände, hat die Rate an Kurzsichtigen mittlerweile über 90% der Bevölkerung betrifft. Und auch die Höhe der Verschreibungen, das sieht man auch in Deutschland, sozusagen das durchschnittliche Brillenrezept wird immer höher. Ja? Also nicht nur die Anzahl, sondern auch die Höhe der Korrektur nimmt immer zu und das liegt an unseren Lebensumständen. Jetzt kann man sehr viel über Prävention nachdenken. Da gibt es auch gute Möglichkeiten mittlerweile, nicht nur Lebensstil betrachtend, also mit Tageslicht, weniger Nacharbeit, sondern es gibt auch spezielle Brillengläser, die das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit aufhalten können. Es gibt eine Tropftherapie mit Atropin, die zwar noch off-label ist, aber die an sich sehr gut funktioniert. Aber am Ende des Tages hilft es mir auch nicht, wenn meine Brille halt ein bisschen schwächer bleibt und ich immer noch eine aufsetzen möchte, wenn mich das stört. Im beruflichen Umfeld, in der Freizeit, beim Sport. Und das sind eigentlich auch die häufigsten Motivationen, die Leute dazu bringen, dass sie sich dann für eine Operation interessieren.
Ist Lasern wirklich für jeden Patienten das Richtige?
Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Spielarten der Laserchirurgie. Vor 1987 oder am Ende der 80er Jahre, wo die ersten Korrekturen durchgeführt worden sind, gab es ja nur eine einzige Technik und das hat sich dann im Laufe der Jahre erweitert. Und ich würde sagen, dass man heutzutage Fehlsichtigkeiten zwischen ungefähr 3-4 Dioptrien Weitsichtigkeit und 8 Dioptrien Kurzsichtigkeit in der Regel sehr gut mit dem Laser behandeln kann. Auch Hornhautverkrümmungen bis circa 6 Dioptrien können da sehr gut behandelt werden. Aber selbst wenn man diese Kriterien erfüllt, ist es nicht immer möglich. Es sind andere Voraussetzungen auch noch erforderlich. Die Hornhaut muss gesund sein. Sie muss eine ausreichende Dicke haben. Sie muss nach der Behandlung eine ausreichende Restdicke aufweisen. Und dann spielen auch noch andere Dinge eine Rolle, wie sehr man sozusagen die Form der Hornhaut aus dem natürlichen Bereich bringt. Da geht es um die Steilheit oder Flachheit der Hornhaut nach der Operation. Also es könnte theoretisch passieren, dass jemand zwar 0 Dioptrien hat und eigentlich gut sehen müsste, aber wenn man die Hornhaut so stark abgeflacht oder so extrem aufgestellt hat, dass er trotzdem nicht besonders gut sieht und sowas muss man natürlich vermeiden. Und deshalb ist das A und O der erfolgreichen Behandlung zuerst einmal eine ausführliche Untersuchung, wo man sozusagen mal alle Fakten erhebt und auf den Tisch legt und auf Basis dieser Informationen dann mit dem Patienten spricht und sagt, schauen Sie her, das sind die Möglichkeiten, die Sie haben, das sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden und am Ende des Tages sehe ich meine Rolle dann nicht als der die Entscheidung für den Patienten trifft, sondern der ihn so berät, dass er die Entscheidung selbst guten Gewissens treffen kann. Wenn die Laserchirurgie nicht funktioniert, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dann kann man auch Linsenchirurgie betreiben. Und letzten Endes muss man sagen, kann man jedem Patienten zumindest theoretisch etwas anbieten. Nicht immer ist es sinnvoll, aber auch das klärt man im Zuge eines Aufklärungsgesprächs, was halt in Frage käme oder eine Lösung sein könnte.
Ich trage seit 50 Jahren Brillen gegen meine Kurzsichtigkeit und wurde noch nie von einem Augenarzt darauf hingewiesen, dass es Alternativen zur Brille gibt. Kann es sein, dass es innerhalb der Augenärzte Vorbehalte gibt?
Na, das ist, glaube ich, vielfältig. Also zu der Zeit, wo ich die Ausbildung zum Augenfacharzt gemacht habe, konnte man Facharzt werden, ohne auch nur sich eine Minute mit dieser Thematik auseinandersetzen zu müssen. Und ich habe es auch in meinen Anfangsjahren oft erlebt, dass ich so quasi, ich habe immer gesagt, der bin, der, du weißt schon was, macht. Also das, über das man nicht sprechen darf, ja. So wie beim Harry Potter quasi. Ich glaube, das ändert sich. Die jungen Kollegen, die jetzt ihre Ausbildungen machen, die interessieren sich auch dafür, die wissen, das kennen sie aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es es gibt. Und am Ende des Tages muss man ja sagen, es ist ja mittlerweile fast ein bisschen, ja, peinlich würde ich geradezu sagen, wenn ich Augenfacharzt bin und jemand fragt mich, du, wie schaut das aus mit dieser Laserchirurgie? Und ich weiß einfach gar nichts dazu. Und mittlerweile gibt es da sehr gute Möglichkeiten, das auch im Rahmen seiner Ausbildung zumindest so zu lernen, dass man fundiert darüber Auskunft geben kann. Das ist das eine. Das zweite, ich sehe die Laserchirurgie oder die Chirurgie zur Fehlsichtigkeitskorrektur nicht primär als Alternative zur Brille. Ja, schon auch. Ja. Aber in erster Linie ist es eigentlich die meines Erachtens bessere Alternative zu jeder Form einer Kontaktlinse. Was viele nicht wissen, ist, dass das Risiko des Tragens einer Kontaktlinse nicht unerheblich ist, also im Vergleich mit der Laserchirurgie geradezu hoch. Also das Gesamtrisiko eines Lasereingriffs entspricht etwa einer Tragedauer einer weichen Kontaktlinse von circa einem Jahr. Das heißt jetzt nicht, dass die Kontaktlinsen brandgefährlich sind, aber es zeigt, wie sicher die Laserchirurgie eigentlich ist. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die einem oft gar nicht so bewusst sind.
Welche Gefahren gehen möglicherweise von harten Linsen aus?
Es ist zweierlei. Also die Gefahr, würde ich sagen, von den Kontaktlinsen geht vor allem von den Infektionen aus, die teilweise sehr unangenehm sein können, vor allem wenn es weniger Bakterien sind, sondern dann eher in Richtung Amöben oder gar Pilze geht. Die sind oft sehr schwer zu behandeln und die enden dann auch oft in einer Hornhauttransplantation. Sondern es gibt auch noch den anderen Faktor, der meines Erachtens auch wenig beachtet wird. Durch das dauernde Tragen der Kontaktlinse ändert sich die Oberfläche des Auges. Das ist so, wie wenn Sie hart arbeiten, dann wird sich die Haut an Ihren Händen verändern. Sie bekommen eine Hornhaut. Und selbst wenn Sie dann in Pension sind, wird man immer noch merken, dass Sie manuell gearbeitet haben in Ihrem Leben. Und das Gleiche passiert mit der Oberfläche des Auges. Die Kontaktlinse, und sei sie noch so sauerstoffdurchlässig, verhindert, dass die Oberfläche des Auges mit Tränenflüssigkeit ausreichend versorgt wird. Und in diesen Tränen ist eigentlich alles drinnen, was die Oberfläche braucht. Und das Auge versucht, das zu kompensieren, indem es sich einfach ein bisschen umbaut, in den Gefäße einwachsen vom Rand und dergleichen. Und das führt zu, würde ich jetzt sagen, nicht gefährlichen Veränderungen, aber zu unangenehmen Veränderungen. Zum Beispiel verursachen weiche Kontaktlinsen wieder neben unserer Ernährung und neben unserem Lebensstil doch in erheblichem Ausmaß ein sogenanntes trockenes Auge. Und es ist dann in weiterer Folge auch unangenehm, wenn man dann lasern möchte, weil durch den Laser initial sich diese Trockenheit verschlechtert. Und das muss man den Patienten vorher auch sagen.
Themenwechsel, Langlebigkeit, wir werden immer älter. Wie verändert sich das Sehen mit dem Alter?
Ja, es sind eigentlich zwei Dinge oder zwei wichtige Bereiche, wo die Alterung des Auges eine Rolle spielt. Das eine ist ein, würde ich sagen, gelöstes Problem. Das ist der graue Star, die Trübung der Linse. Das können wir heute gut operieren in einem kurzen Eingriff, der unter 10 Minuten dauert. Der Patient geht gleich wieder nach Hause. Also ich würde sagen, dieses Alterungsproblem, das haben wir sehr gut im Griff. Der relevantere Teil diesbezüglich ist einerseits die Alterung der Netzhaut, speziell der Makula, wo die Makuladegeneration uns immer noch, obwohl wir heute schon ganz gute Therapiemöglichkeiten haben, doch vor Herausforderungen stellt. Weil heilen in dem Sinn, dass es quasi wieder gut wird, können wir es eigentlich noch nicht. Das zweite ist dann einfach generell sozusagen die Neurodegeneration. Die Dinge spielen wahrscheinlich auch ein bisschen ineinander. Aber auch hier gibt es Erkrankungen, die dann zunehmen. Zum Beispiel sei hier der grüne Star genannt, das Glaukom, das ja auch im weitesten Sinne eine neurodegenerative Erkrankung ist und wo sozusagen das Verbindungskabel zwischen Auge und Gehirn nach und nach kaputt geht und dann einfach irgendwann, wenn es nicht behandelt wird oder nicht behandelbar ist, es zur vollständigen Erblindung kommt.
Sie haben die Makuladegeneration angesprochen. Welche Chancen gibt es hier auf Besserung? Welche technischen Möglichkeiten, wenn das Augenlicht schwächer wird?
das Paradoxon bei der ganzen Geschichte ist ja, dass wir heutzutage eigentlich mit technischen Mitteln bionische Augen bauen könnten, die dem menschlichen Auge wahnsinnig überlegen wären. Wenn Sie sich vorstellen, was eine Kamera eines Mobiltelefons heute zu leisten vermag, das sticht das menschliche Auge wahrscheinlich in vielen Bereichen aus. Wir könnten Nachtsichtmodi ohne Probleme einbauen. Wir könnten sogar aufnehmen, was wir sehen. Wir könnten Augmented Reality implantieren. Das wäre alles spannend. Und selbst so banale Themen, über die man sich oft den Kopf zerbrochen hat, wie Energieversorgung und dergleichen, ist eigentlich kein großes Problem mehr. Es gibt mittlerweile Iris-Prothesen, die gleichzeitig als Solarzellen funktionieren könnten. Es gibt Energiespeicher, die genug Energie speichern könnten, dass wir das alles im Auge unterbringen könnten. Also dieses technische Problem ist längst gelöst eigentlich. Das, unser Problem, und da stehen wir nach wie vor, sprichwörtlich gesagt, wie der Ochs vor dem Tor ist, wir finden den Stecker nicht. Wir können diese Informationen, diese Daten, die wir da generieren, nachher nicht passend an das menschliche Nervensystem, an das Zentralnervensystem anschließen, damit dann die Sehrinde diese Daten verarbeiten kann. Und es ist so, dass wir diese PIN-Belegung, diese Millionen- oder Milliardenfache, einfach gar nicht kennen. Wir wissen ungefähr, welche Bereiche im visuellen Kortex für was zuständig sind. Aber sozusagen, dass wir hier quasi wirklich sinnvolle Informationen transportieren können, da stehen wir noch ganz am Anfang. Und das konzentriert sich halt auch alles auf einen speziellen Nerven. Wenn Sie an andere Bereiche denken, an die Prothetik, wo dann der Patient einfach lernt, mit anderen Muskeln oder mit anderen Nerven einfach zu steuern, aber da ist die Bahn und die Belegung bereits vorhanden und es wird halt einfach umtrainiert. Aber hier müssten wir wirklich sozusagen digitale Daten vermutlich irgendwie in Nervenreize umwandeln, die dann in geeigneter Form vom visuellen Kortex verarbeitet werden können. Und da wissen wir ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, wie. Es gibt Versuche, wo man Chips ins Auge implantiert. Susanne Binder in Wien hat das gemacht. Die ersten Ergebnisse zeigen einfach mal, dass es mal grundsätzlich funktionieren kann. Aber recht viel weiter sind wir da derzeit nicht.
Thema Virtual Reality und smarte Brillen. Ist es nicht zu irritierend, eine Brille zu tragen, die mir Informationen über die Umwelt mitliefert, während ich drauf schaue?
Ich glaube, es ist beides. Also wir verwenden das ja in anderen Bereichen bereits ansatzweise. Denken Sie an Head-Up-Displays im Auto, sehr banal. Wir haben das zum Beispiel in unseren OP-Mikroskopen, haben wir auch Augmented Reality eingeblendet, dass mir Messdaten, Richtpunkte und so weiter anzeigt, die mir helfen, gewisse Schritte präziser oder genauer oder einfach besser zu machen. Und ich glaube, in solchen Bereichen kann das durchaus Sinn machen. Aber ich glaube letzten Endes, wenn das permanent mitläuft, also sozusagen, wenn ich den ganzen Tag eine Augmented Reality Brille auf hätte, gibt es ja auch erste Versuche. Ich glaube, man wird irgendwann so dermaßen reizüberflutet, dass man es nicht mehr aushält. Ist ja auch mit dem Mobiltelefon letztlich so, irgendwann legen wir es dann doch gern weg und machen Pause und schauen einfach nur oder schauen irgendwo die Landschaft an oder sonst irgendwas. Und ich glaube, hier ist es auch. Also wenn ich, ist ja jetzt oft schon sehr anstrengend. Denken Sie an eine Innenstadt, wo dann gleichzeitig immer noch eingeblendet wird, wo ein Geschäftslokal zu mieten wäre, wo jetzt gerade ein Sonderangebot auf mich warten würde und so weiter. Ich glaube, irgendwann überfordert es uns einfach. Aber ich kann, und das ist eigentlich jetzt schon so, dass es in Teilbereichen, gerade im beruflichen Umfeld, schon Sinn machen kann, bei gewissen Tätigkeiten diese Vorteile der Augmented Reality zu nutzen.
Und ist das auch in Ihrem Beruf so?
Ja, absolut. Also wie gesagt, wir haben das in den OP-Mikroskopen drinnen. Also wenn ich durchs OP-Mikroskop schaue, kann es aus- und einschalten natürlich. Wenn es mich stört, kann ich es auch mal wegschalten. Ich kann mir alles Mögliche anzeigen lassen. Ich kann mir zum Beispiel jetzt ganz banal, wenn ich torische Linsen implantiere, das sind Linsen, die dann die Hornhautverkrümmung ausgleichen, während der Operation des grauen Stars, kann ich mir zum Beispiel ganz einfach anzeigen lassen, welche Achse ich die implantieren muss, dass sie dann ganz richtig sitzt. Sehr einfach, aber sehr praktisch. Das hat man früher von Hand markieren müssen und dann mit einem Messring manuell nachmessen und dergleichen. War natürlich alles nicht so genau, wie das jetzt ist. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wie es, ich würde nicht sagen, ein totaler Gamechanger ist, aber einfach viele Dinge dann doch schlanker, einfacher und genauer macht. Und ich glaube, es ist weder so ein disruptiver Prozess, wo man sagt, jetzt ist plötzlich alles anders, sondern es ist eher so eine kontinuierliche Evolution, wo die Dinge einfach laufen, die immer besser werden.
Was wäre denn ein wirklicher Gamechanger in der Augenheilkunde?
Na, wichtig ist, glaube ich, einfach die stetige Weiterentwicklung. Also ich glaube, das passiert auch. Also sowohl die Industrie als auch die Augenärzteschaft ist, glaube ich, immer noch auf der Suche, die Dinge besser zu machen. Und wie gesagt, ich glaube, es geht nicht immer um hier große Veränderungen, sondern einfach um eine kontinuierliche Entwicklung, wo ich glaube, dass wir schon noch Nachholbedarf haben und was wirklich ein Gamechanger wäre, das ist die Behandlung der Alterssichtigkeit. Also dass man dann sozusagen auch der Lesebrille den Kampf endgültig ansagen kann. Mittlerweile gibt es Lösungen, die sind auch ganz gut, aber die sind alle irgendwie noch ein bisschen kompromissbehaftet. Aber sozusagen das Ziel, so sehen zu können wie ein 18-Jähriger mit Null-Dioptrien, das schaffen wir heute noch nicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass das gelingt. Und weil, das muss man ganz banal sagen, auch das kommerzielle Interesse der Industrie dann natürlich hoch ist, weil wenn sie diese Lösung finden, die können sie der ganzen Welt verkaufen, ist ja auch die Forschung sehr gut dotiert. Also ich bin zuversichtlich, dass ich das in meiner aktiven Laufbahn noch erleben werde, dass das dann irgendwann gut funktioniert. Und das Zweite ist, dass die Ausbildung der jungen Kollegen einfach den Stellenwert bekommt oder behält, den sie sich verdient hat. Ich habe das Gefühl, dass da hier auch schon ein Umdenken stattgefunden hat, dass man sozusagen die jungen Kollegen nicht mehr als Zuarbeiter sieht, sondern als die zukünftig die Leistung erbringen werden. Und so wie ich es immer sage, ist, irgendwer muss ja dann irgendwann einmal mich operieren, wenn ich es brauche. Und ich glaube aber schon, dass sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene hier doch ein Umdenken stattgefunden hat. Es gibt zahlreiche Initiativen, die sich dann um die Ausbildung der Young Ophthalmologists kümmern. Und ich bin auch da zuversichtlich, dass wir auch die nächste Generation hervorragend ausgebildet und sozusagen fit für die Zukunft an den Start bringen können.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.